ihre 20 und zwar, jetzt beginnt die Geschichte von Simson. Ich möchte uns heute die ersten fünf Verse lesen. Dort heißt es, Kapitel 13, als aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war vor dem Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach. Und sein Weib war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien dem Weibe und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkest und nichts Unreines essest. Denn siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe wird ein Nasiräer Gottes sein, von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Wir haben hier jetzt plötzlich wieder einen Einschub, wenn man jetzt sieht, und in unserem Buch Richter ist ja immer dieses Intervall erkennbar. Ich sage es einmal nicht, der freie Fall, das ist außergewöhnlich. Es gibt in der Regel keinen freien Fall im geistlichen Bereich. Das ist ein stufenweiser Abgang. Und man sieht, wie es immer langsam bergab geht, immer stärker, immer wird immer schwächer und irgendwann, der Teufel feiert immer mehr Triumphe. Das sieht man auch hier, wir haben ja gesehen, bei Jephtha, bei Ephraim, wie selbst bei der positiven Stimme hier noch letztendlich von Gott her Gnade war, aber mit jedem Intervall, wenn wieder etwas Böses kommt, kommt es wieder ein Stück böser. Man kann es richtig messen, wie dauernd dieser Satz, aber die Kinder Israel taten, was böse war vor dem Herrn, dieses ganze Buch prägt. Jetzt haben wir plötzlich eine ganz umgekehrte Situation. Jetzt haben wir plötzlich das Schlimmste aller Stämme, nämlich Dan. Diesen Stamm Dan, von dem ich überzeugt bin, dass der Stamm des Antichristen ist. Dieser Stamm Dan, aus diesem kommt jetzt plötzlich etwas hervor, das Positive. Jetzt sieht man etwas, das ist ein Phänomen im Reich Gottes. Dass Gott auch aus einem ganz üblen Umfeld letztendlich auch charakterlich, jetzt kommt da etwas ganz, ganz Interessantes, auch charakterlich problematische Leute benutzen kann, um Segen zu geben. Und ich habe es immer wieder erlebt, du hast Leute im Reich Gottes, das ist ein gewisser Segen, aber die Leute selber sind absolut problematisch. Und der Mann, der hier ist, der Simson, das ist genau so ein Mann. Das ist ein Mann, den Gott benutzt, um ein Segen zu sein, ist aber absolut problematisch, vom Charakter her. Und hier ist eine ganz wichtige Sache. Im Reich Gottes ist ein Zusammenspiel zwischen Gabe Gottes, was Gott für eine Begabung gibt, der Platz im Leib Christi, die persönliche Gnadegabe und persönliche Heiligung. Aber ich möchte nochmal etwas betonen. Eine Gnadegabe wirkt auch, wenn jemand nicht in der Heiligung lebt. Die wirkt trotzdem. Das ist eine Gabe. Das wird andere Leute, die sind tief geheiligt, hat aber keine Gabe, da passiert gar nichts, passiert weniger. Es sagt aber nichts aus über, ich sage mal, den Stand von dieser Person vor Gott. Das möchte ich betonen. Wie man sagt immer, oh, der Herr segnet und wunderbar. Es sagt überhaupt nichts aus über die Person, die da dahinter steht. Sie ist Simson. Das ist ein Geheimnis im Reich Gottes. Ich habe immer wieder Leute getroffen, da ist wirklich Segen da gewesen, von Gott her, da ist was passiert, aber wenn du sie näher kennengelernt hast, hast du gemerkt, das sind problematische Leute, die waren teilweise nicht sauber. Es ging eine Zeit, dann hat es Gott fallen lassen. Aber es ist einfach ein Phänomen, dass Gott auch mit Leuten, die charakterlich oder auch von ihrer Stellung her nicht unbedingt hundertprozentig sind, dass Gott mit denen arbeitet. Also, was heißt es für uns, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen von der Sache? Das heißt ganz einfach, dass Gott letztendlich wirkt, wie er will, dass aber eine bestimmte Form, wenn Säge geschieht oder wenn etwas funktioniert, das wäre Pragmatismus, dass das kein Kriterium ist, ob eine Sache oder ein Mensch in Ordnung ist vor Gott. Das ist kein Kriterium. Sondern das, ich möchte nochmal betonen, alleiniger Maßstab, alleiniges Messinstrument, ob ein Mensch, ob eine Bewegung, ob eine Gemeinde, ob eine Lehre, ob eine Sache, ob eine Praktik vor Gott in Ordnung ist, ist die Heilige Schrift und alles andere ist Nullum. Ich sage es einmal so hart. Und nur der Maßstab, wie die Bibel es zeigt, und dann kommt das Interessante, dann sagt sie, aber die Einzelpersonen, jetzt kommt der Unterschied, die Einzelpersonen, die wiederum werdet ihr erkennen an ihren Früchten. Und Früchte sind nicht Bekehrungen. dass man es richtig versteht. Die Bibel, es gibt keine Bibelstelle, wo die Bibel lehrt, dass Bekehrung, wenn sich Leute bekehren, dass es Frucht ist. Ich habe einen Mann, der ist charakterlich sowas von schlimm problematisch. Und ein Mann mit zerrissenem Herzen. Der hat aber evangelistische Gabe. Wenn der Mensch wirkt, passiert was. Ich bin schon neben ihm geguckt, ich habe nochmal ein Vierteljahr oder auf jeden Fall längere Zeit nicht gesehen. Immer wenn ich mit ihm zusammenkomme, bin ich fasziniert, was der für eine Gabe hat. Aber das ist ein persönlicher Heiligungsleben, das ist eine Einstellung. Das ist die reine Katastrophe rundum. Aber sobald er anfängt zu reden, evangelistisch, zu draußen, zur Welt, passiert was. Aber er selber ist ein Mann, da kann ich bloß sagen, Herr, erbarme dich. Das gibt's. Das will ich einfach betonen, es ist so etwas. Das gibt es im Reich Gottes. Da man sich da nicht verrückt machen lässt. Der Maßstab. Man sagt, oh, der hat eine Gabe, der kann gar nichts. Sondern, also der Maßstab von geistlicher Integrität ist Galater 5, 22. Friede, Freude, Liebe, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das Kriterium. Letztendlich, wenn man das einmal sieht, Gott hat da andere Kriterien. Und das muss uns klar sein, dass man sich da nicht verwundert. Manchmal kommt man und sagt, wie konnte Gott Simson benutzen? Gott benutzt, was nichts ist vor der Welt, um zu zeigen, dass der wirkende Gott ist und dass nicht die Heiligungsstufe des, jetzt in dem Fall dieses Mannes war, das das Ganze bewirkt hat, sondern dass er wirkt. Aus dem Grund nimmt er manchmal problematische Leute, um zu zeigen, was nichts ist vor der Welt. Er ist der Wirkende. Und das ist das Interessante. Oft nehmen Leute, die moralisch einwandfrei sind, die ethisch einwandfrei sind, die geheiligt sind, die ein wirklich fruchtbares, geheiliges, persönliches Leben führen, aber vielleicht die Gabe nicht haben, die nehmen Anstoß. Aber warum gibt Gott oft denen gerade die Gabe nicht? Weil dann würdest du Perfektionismus züchten. Dann würde nämlich Folgendes passieren. Dann würde alles zusammenkommen, was der Mensch sich vorstellt. Und dann würde diese Menschen andere an sich binden. Das heißt, Gott wird, wie er will. Das muss klar sein. Auch durch chaotische Schiene, wenn er will. Plus, eins ist klar, Gott handelt nicht gegen sein Wort. Das heißt, Gott stützt nicht Sünde. Wenn dann Sünde geschieht, dann war es der Simson, nicht Gott. Also, dass das gleich klar ist, dass kein falscher Gedanke aufkommt. Aber das Problem ist, dass, ich sag's einmal, unsere menschliche Vorstellung von dem, wie Gott begabt, wie Gott handelt, die müssen wir manchmal revidieren, wenn man die Schrift näher studiert. Gut, und jetzt kommen wir zu so einem Mann. Dieser Simson, ich möchte ihn ein Stückle betrachten, so Gott Gnade dazu gibt, und zwar, es ist so, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Wir haben hier mindestens, sagen wir mal, drei große Felder, die würdig sind, studiert zu werden. Das eine ist einmal der Simson selber, er war ein Nasirer, ein Gottgeweihter, er war ein von Gott geweihter Mann. Das zweite ist der Engel des Herrn, der Herr Jesus, der hier in der Gestalt des Engels des Herrn auftritt. So Gott will, werden wir es nächstes Mal tun, dass wir ihn studieren. Und dritte ist wiederum der Kontext, das heißt der heilsgeschichtliche Zusammenhang dieses Buches, dieses Abschnitts, was hier mit Israel passiert, was erweckungstechnisch mit dem Simson passiert. Und da kommen wir dann drauf, also die ganze Haltung und alles, was hier dann im Kontext passiert. Aber heute möchte ich den ersten Teil rausgreifen. Und zwar, ich möchte einfach nochmal betonen, was mit Israel passiert, von unserem Buch her, vom Kontext. Es heißt hier, sie tatet wiederum, was böse war. Und wiederum gibt sie Gott in die Hand der Verlüchter. Und wiederum ist Elend. Ich möchte da eine Stelle dazu lesen, die einfach wichtig ist, Psalm 107, 10 bis 22. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Geboten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Strafe beugte, dass sie da lagen und ihnen niemand half. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder den Menschenkindern, dass er eherne Türen zerbricht und eiserne Riegel zerschlägt. Die Toren, die wegen ihrer Übertretung und um ihrer Missetat willen geplagt wurden, dass ihre Seele vor aller Nahrung ekelte und sie nahe waren den Pforten des Todes, Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie ihren Gräbern entrinnen. Die sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Wisst ihr, das ist eine ungeheure Aussage. Er zeigt hier und sagt, es gibt immer wieder Menschen im Reich Gottes, die kommen durch ihre eigene Schuld in Finsternis, Todesschatten, in Elend, durch ihre eigene Sünde, durch ihre Übertretung, durch ihre Missetat, bis am Rand des Todes sogar. Und Gott beugt der Herz durch Strafe. Und letztendlich, bis ein Mensch so weit ist, dass er seine Sünde fortwirft und beginnt zu Gott zu schreien, und dann fängt er an, ihn zu retten. Und er sagt hier ganz klar, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das heißt, er bricht dann die Bindungen und macht den Menschen dann wieder gesund. Und das müssen wir einfach sehen. Das ist der Hintergrund von dem ganzen Buch. Es ist dauernd die gleiche Situation. Dauernd kommen die in solche Haltungen rein, wie es hier beschrieben ist. Und dauernd schreien sie ja zu Gott. Und Gott gibt ihnen immer wieder einmal einen Richter. Gibt ihnen immer wieder Gnade, um sie zu retten. Und jetzt rettet er sie sogar durch Vers 2 der Nitter. Dieser furchtbare Stamm, selbst durch dieses böse Umfeld, wenn er 1. Mose 49 lässt, dann gehört zur Schlange im Prinzip. Dann ist der Stamm, der mit der Schlange sympathisiert. Er wird praktisch beißen. Dann ist der Stamm, der in der Offenbarung fällt. Also du kannst hingucken, wo du willst. Wenn du auf Sünde triffst im Alten Testament, dann triffst du auf dann. Also ist so sicher wie sonst etwas. Dann ist ein absolut kritischer, ein absolut schwieriger Stamm. Und mitten aus diesem bösen Umfeld salbt sich Gott jemand. Und du siehst hier ist Unfruchtbarkeit. Ist klar. Geistlich betrachtet ist Unfruchtbarkeit, dass man es richtig versteht, immer das Gleiche. Unfruchtbarkeit heißt Galater 5,22 und nicht Galater 5,19. Unfruchtbarkeit heißt letztendlich, ich sag's mal hart, dass das, was Gottes Geist wird, nicht passiert. Ich möchte nochmal sagen, Gott kann, das was hier durch Simson geschieht, ist eine Form von Erweckung. Gott kann Erweckung geben und es ist trotzdem Unfruchtbarkeit. Es geht. Du kannst plötzlich eine Bewegung haben, wo plötzlich mehrere zum Glauben kommen, wo was passiert. Das ist die Gnade Gottes, die Menschen sucht. Aber es kann trotzdem keine Frucht da sein, nämlich Frucht, wie sie die Bibel versteht, Galater 5,22. Ich möchte es nochmals betonen. Mir rufen Leute her und sagen, seid ihr gesegnet, sei, wenn ich dich frage, wie meint ihr das? Dann frage ich, habt ihr Zuwachs? Das ist keine Frucht, das ist kein Segen, sondern das ist Gnade Gottes, wenn Gott Menschen rettet. Sondern Frucht ist Galater 5. Das muss einfach klar sein. Im Prinzip hat die Brüder, ich sage es mal hart, manchmal keine Ahnung, sondern sie müssten fragen, habt ihr inneres Wachstum? Zeigt sich die Frucht des Geistes? Die müsste das fragen. Also mir ist das ganz wichtig, dass der Unterschied klar ist. Simson hatte kein Galater 5,22, er war Galater 5,19. Und trotzdem hat ihn Gott benutzt. Und das, was ihn Gott benutzt hat, dieser geistliche Segen, den er gestiftet hat, der war von Gott, war aber kein Kriterium, wie Simson steht, möchte ich betonen. Er lebt in Sünde. Und Gott richtet ihn ja, Gott richtet Sünde immer. Wer in Sünde lebt, wird die Strafe zu tragen haben. Das ist auch hier. Aber es das heißt nicht, dass Gott so jemand zeitweise trotzdem problematische Aussatz benutzt. Wenn die Galater nochmal guckst, also das, was Frucht ist, heißt Liebe, Agape, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, hat der alte Schlachter geschrieben. Wenn das sich zeigt, wenn du plötzlich Leute hast, die das Wesen Gottes hervorbringen, wenn du siehst, wie im Wesen Veränderungen geschehen, wenn du plötzlich siehst, wie Menschen bereit sind, sagen wir, wirklich dem Herrn zu folgen und Opfer zu bringen und wirklich dann auch die Frucht des Geistes bringen, Block, dann hast du sie. Dann hast du das, was die Bibel mit Fruchtbarkeit bezeichnet. Aber nicht, wenn Leute zum Glauben kommen. Ich muss es einfach betonen. Also, man lässt sich hier zu schnell täuschen. Gott rettet souverän, wenn er will. Wenn er sich entschließt, jemanden zu benutzen, dann benutzt er halt jemanden. Aber ich will nochmal betonen, wir dürfen nicht menschlich denken. Das ist ja der Gedanke, der auch falsch ist, bei den Massenbewegungen, die falsche Bekehrungen produzieren. Und zwar, es war Evangelisation. Das heißt, Billy Graham war in dem und dem Ort, aber hat sich 5000 bekehrt. Ja, die Brüder haben 5 Jahre später gemessen, was noch da ist, dann waren, glaube ich, nur 5 Leute da. Wisst ihr, nichts ist so unbeständig, wie zum Beispiel bei der Evangelisation die Hand zu heben. Das ist keine Bekehrung. Und man muss auch sehen, auch wenn wir evangelisieren, man darf nicht hingehen da und warten, hat sich jemand bekehrt, hat sich jemand bekehrt, hat sich jemand bekehrt. Wenn sich niemand bekehrt hat, da haben wir halt gesät. Die Bibel sagt ganz klar, der eine sät, der andere begießt, der dritte erntet. Ist Kairos Gottes, der göttliche Zeitpunkt zu säen, dann müssen wir säen. Ist Zeitpunkt Gottes zu gießen, dann müssen wir gießen. Und wenn dann der Zeitpunkt Gottes kommt, letztendlich zu ernten, dann ist Ernte. Aber der Mensch denkt immer so, oh, dort wo die Ernte ist, dort ist das Echte. So denkt der Mensch. Da kommt in eine problematische Richtung oder bei problematischen Leuten kommen Leute zum Glauben und dann plötzlich dann idealisiert man die Leute und hinterher ist man enttäuscht, sagt, wie konnte Gott zulassen, der Mann und guck mal her, was der tut und wie konnte Gott da wirken, ist denn alles nicht echt. Das ist ein Missverständnis, geistig. Wir müssen einfach sehen. Wir müssen unterschiedlich sehen. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott wirkt und wenn er hier Gnade gibt, dann müssen wir uns bewusst sein, die Frucht des Geistes ist der Maßstab. Alles andere. Das lernt man hier aus dem Buch. Dass er Simson nimmt. Also ich habe mich da früher auch schon wirklich daran gewundert, aber es ist überhaupt keine Frage. Dann taucht der Engel des Herrn auf und jetzt ist wieder ein ganz wichtiger Punkt. Immer wenn geistlicher Segen geschieht, immer wenn geistlicher Aufbruch geschieht, ist der Engel des Herrn, ist der Herr Jesus im Mittelpunkt. Das ist schon mal ein Grundsatz von Erweckung. So Gott will, werden wir das nächste Mal das angucken. Jetzt kommt Nasirer. Und zwar Nasirer, das war ein Gottgeweihter, manche haben übersetzt Nasir, je nach Übersetzung. Und dieser Nasirer, das ist eigentlich übersetzt in unser Leben, das, was Gott von einem geistlichen Mensch will. Das heißt, dieser Simson, der hatte von Gott her zwei Dinge. Das ist wichtig. Und oft gibt Gott die zwei Dinge im Leben eines Menschen, auch bei uns. Er hatte A, die geistliche Begabung, seinen Platz im Leib Christi, diese ganze Gnadegabe, er war ein Gesalbter Gottes. Das zweite hat ihm Gott durch den Nasiräer, durch das, dass ihn seine Mutter und sein Vater als Nasiräer geweiht und auferzogen hatten, haben wir ihm eine Basis geschafft, dass er hätte geistlich leben können. Das heißt, wäre im neutestamentlichen Sprachgebrauch, wäre letztendlich hier der Simson in Christus geblieben und hätte nicht seine Lüste gelebt, dann wäre er wahrscheinlich einer der größten alttestamentlichen Heiliger geworden. Das heißt, so Simson hat alles kaputt gemacht durch seine Sünde. Aber letztendlich hat ihn Gott als Werkzeug benutzt über die Gabe. Aber hinterher hat er bis an den Rand, ich sag's nochmal, der Zerstörung hat er ihn fallen lassen im Gericht. Aber eins ist klar, er war ein Geweihter und er hatte die Möglichkeit, wäre in der Weihe geblieben. Wenn du dann siehst, was die Weihe bedeutet, wäre er da drin geblieben, wäre gar nichts passiert. Dann wäre der Simson wahrscheinlich einer gewesen wie der Elia, einer der Größten des alten Bundes. Er hat es selber kaputt gemacht, weil er ein Mann der Lüste war. Das ist brutal. Das ist brutal. Er war, also das zieht sich durch das Buch durch, dieser Simson war ein Mann der Lüste in jeder Beziehung. Er war genauso, wie es bei Eva passiert ist, beim Sündenfall. Es war genauso, wie es in der Regel passiert. Also du kannst auch hier beim Simson, kannst du ganz genau gucken, wie im David seine Sünde geschah, ist alles gleich. Er war ein Mann der Lüste. Aber er war auch kein Mann letztendlich der Nachfolge. Er hat nicht begriffen, was Nachfolge ist. Neutestamentlich, dieser Nasiräer, das ist das, was Gott uns vorgibt. Diese Weihe, das ist 1. Petrus 2, Vers 4. Die priesterliche Gesinnung, dass jeder ein Stein ist in diesem Tempel Gottes, von dem Gott erwartet, dass er ihm priesterlich dient. Dass er letztendlich als lebendiger Stein Gott priesterlich dient, das ist Nasiräer. Das heißt, wenn man so überträgt auf den neuen Bund, dann erwartet Gott von der Stellung in Christo, von diesem allgemeinen Priestertum, erwartet Gott, wenn man es auslebt, dass praktisch ein neutestamentlicher Nasiräer geschieht. Das heißt, jeder Gläubige im Neuen Bund sollte ein Nasiräer sein. Von daher haben wir jetzt an dem Punkt, wenn wir den Nasiräer studieren, haben wir ein ganz klares Muster, wie der neutestamentliche Gläubige Gott geweiht dienen sollte. Das ist von wirklich letzter Bedeutung, dass man das auch begreift. Dieser Nasiräer ist praktisch ein Beispiel letztendlich für Hingabe. Ich möchte noch mal ein paar Grundsätze zu der Schattenbildlichkeit aufzeigen. Und zwar in Hebräer 10, Vers 1 heißt es, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst. Und das ist schon mal ganz wichtig. Das ganze Zeitalter des Gesetzes schattet vor. Das heißt, es zeigt uns Musterbeispiele. Und wenn die vier Evangelien letztendlich auch noch zur Zeit des Gesetzes gehören, findest du diese Schattenbilder. Das heißt, diese Vorschattungen auch in den Evangelien. Du findest sie im Brief überhaupt nicht. Du findest sie nirgends. Im Neuen Testament wie in den Evangelien. Das ist hochinteressant. Kolosser 2,17, dort erklärt die Bibel nochmals, warum man hier so schattenbildlich vorgehen soll, auch geistlich. Sie sagt hier, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ich lese mal ab 16, so soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, welche Dinge doch nur ein Schatten derer sind, die kommen sollten, wovon Christus den Körper hat. Verstehe nicht Wesen. Da steht praktisch so, der Körper, der den Schatten wirft, ist Christus. Und jetzt sagt Bibel, Christus im Neuen Testament, da hast du den Körper, die Realität. Und der Schatten, den er geworfen hat, das heißt vorher, das Musterbeispiel, das ist das Alte Testament, und zwar das Gesetz. Und an dem kann man es ablesen. 1. Korinther 10, 1 bis 11, dort nochmal geht die Bibel auf die zweite Ebene des Alten Bundes ein, warum zum Beispiel jetzt so ein Nazirer für uns wichtig ist. Er ist einmal ein Schattenbild, das heißt ein Musterbeispiel, wie der neutestamentliche Gläubige handeln soll. Und in 1. Korinther 10, Vers 1 bis 11, da sagt die Bibel nochmals, ich lese mal Vers 11, denn alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild. Typus steht da, also ein Muster, wo man ablesen kann, und wurde zur Warnung für uns geschrieben, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, diese ganze Texte auch in Simson ist für uns geschrieben, dass wir mit unserer Weihe nicht das gleiche machen wie in Simson, nicht unsere Lüste leben und nicht im Zweifelsfall genauso untergeht, wie in Simson untergegangen ist. Was hier interessant ist, die Bibel sagt hier bei Warnung, da steht ein Wort, das kommt von dem griechischen Wort Nous, von Gesinnung, von Einstellung. Auch appelliere an den Verstand, an die Gesinnung. Da geht es also letztendlich darum, was man für eine Gesinnung, für eine Haltung einnimmt. Und jetzt wenn du es einmal nüchtern betrachtest, dann siehst du in Vers 6, Gelüsten, Götzendiener, Unzucht treiben, Versuche, Murren. Das ist schon mal die große Sünde. Man könnte es jetzt durchlesen. Das sind die Sünde, die letztendlich passieren. Denen letztendlich kommst du zu Fall. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, Gott schreibt das Alte Testament, um uns zu warnen, dass man hier zu Fall kommt. Und Simson ist nicht so ein Musterbeispiel. Aber jetzt sagt die Bibel etwas ganz Wichtiges, und zwar das Psalm 119, 18. Öffne meine Augen, dass ich erblicke die Wunder in deinem Gesetz. Das heißt, Gott muss uns die Augen öffnen, dass wir einen Blick für das kriegen. Wisst ihr, und sobald uns Gott die Augen öffnet, dann werden wir verstehen. Eines der größten Beispiele, da steht auch das griechische Wort ich lese gleich, Galater 4, Vers 21. Allegorie, das Wort steht sogar im Grundtext. Sagen mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatten. Einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der von der Sklavin war aus dem Fleisch geboren und der von der Freien, aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen, das steht im Griechischen allegorischen Sinn. Und damit zeigt der Paulus, dass ein Bibeltext letztendlich im Endeffekt mindestens zwei Ebenen hat. Der direkte Bezug, 1. Korinther 10, 1 bis 11, ich kann direkt lernen, was ich nicht soll, machen soll, von der geistigen Haltung her, und allegorisch, ein Schattenbildliche. Und genau das möchte man nachher messen. Und Paulus selber benutzt es hier, mit der Hagar, und ist wichtig. Und dann sagt die Bibel, drum ist ein Schriftgelehrter, war zur Zeit Jesu jemand, der alte und neue Schätze aus der Bibel herausholt. Altes und Neues, das kommt beides aus dem Neuen Bund, aus dem Alten Bund, aus diesem großen Schatz des Wortes Gottes, Schattenbilder. Und jetzt eines dieser Schattenbilder, das ist dieser letztendlich Gottgeweihte, dieser Nazirer. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, mittendrin im Stamm, der vollkommen problematisch war, der Stamm dann, mittendrin in ihre ganz üble Situation, wo es mit Israel wieder mal bergab ging, kommt Gott, sucht sich einen Mann raus und eine Frau und sagt, du wirst ein Kind haben und dieses Kind soll mir geweiht sein. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wer der Erste war, der so genannt wird. Samuel. War ein Geweihter. Und wenn jetzt der Unterschied ist, Samuel blieb in seiner Berufung. Samuel blieb in seiner Weihe. Samson nicht. Was ist der Unterschied? Aber beide waren geweiht. Beide haben den gleichen Grund gehabt. Und Samuel, was für mich auch kein Zufall ist, dass der Samuel nach dem Samson kommt. Danach, vom Buch her. Also man sieht hier, es geht auch danach. Gell, und es ist so, du siehst einfach, wenn jemand letztendlich sich Gott weiht, das heißt in 1. Samuel 1, Vers 11, kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, war Nazirer. Wisst ihr, Samuel steht immer so da in der Kinderbibel, hast du schon mal den Samuel in der Kinderbibel gesehen, mit Haaren wie ein Wald bis runter auf die Schulter? Der hat er gehabt, wenn er ein Nazirer war. Er hat genauso gesehen wie der Simson. Wenn du Kinderbibel guckst, hast du immer einen ganz feindliedrigen, netten, lieben Mann. Das stimmt nicht, der war ein Nazirer. Übrigens, wer auch ein Nazirer war, ist Johannes der Täufer, vermutlich, sei mal vorsichtig. Steht nicht ausdrücklich drin, aber vermutlich. Und das siehst du aber am Samuel. Man kann in dieser Weihe bleiben. Beim Simson siehst du, dass man rausfliegen kann, aber gewaltsam. Aber jetzt möchte man betrachten, was war denn die Weihe? Das ist das, was uns betrifft, schattenbildig. Das ist das, was Gott uns gibt und wo er will, dass wir drin bleiben in dieser Weihe. Wenn man 4. Mose 6, Vers 1 einmal anguckt, wenn man jetzt reingeht und guckt, was ist denn ein Nazirer? Also was hat der Simson und der Samuel, was hatte die für eine Grundlage? Was haben wir geistlich als neutestamentliche Gläubige für eine Grundlage? Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mann oder ein Weib das besondere Gelübde eines Nazirers tun will, um sich dem Herrn zu weihen. Jetzt haben wir hier einfach etwas. Nazirer heißt, man weiht sich Gott. Ich möchte da zwei Stellen dazu lesen, Hebräer 13, 13, das ist der Normalzustand des Gläubigen. So lasset uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das heißt, der Nachfolger Jesu geht dorthin, wo der Herr Jesus ist. Das heißt, der Normalzustand, dass man sich dem Herr Jesus hingibt, ist normale. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Bibel bezeichnet einen Gläubiger als einen Sklaven, als einen Knecht. Letztendlich sind Leute, die Gott dienen, sind Sklaven. Leibeigene in der alten deutschen Version. In der alten deutschen Bibel kommt das Wort Knecht und da geht es eher Richtung Leibeig. Das gleiche wie ein Sklave im Altertum. 2. Korinther 8, Vers 5 sagt, und zwar, das ist ein entscheidender Punkt, sondern sich selbst gaben sie hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das heißt, ein Mensch, der sich bekehrt, ist immer mal zuerst Gott geweiht. Das heißt, sein Normalzustand ist, dass er Jesus vors Lager folgt und dass er letztendlich sich dem Herrn Jesus hingibt. Und dann erst kommt die Berufung. Ich möchte es nochmals betonen. Zuerst kommt die Hingabe und dann die Berufung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe etwas mitgemacht. Das hat mich fast ein Rand des Zusammenbruchs gebracht damals. Ich hatte von Gott her eine hundertprozentige Sicherheit und eine klare Bestätigung, dass ich eine bestimmte geistliche Berufung hatte. Aber da habe ich mich nicht arbeiten lassen. Ich bin fast nüchtern, sage ich mal hart. Ich hab nicht mehr gewusst, was machen. Ich bin richtig verzweifelt gewesen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Gott musste warten, bis eine bestimmte geistliche Haltung da war. Gott musste warten, bis eine bestimmte Bereitschaft innerlich da war, diese Weihe, bis das da war. Und dann kam es blitzartig, aber blitzartig. Ich bin fast verzweifelt, lange Zeit. Jeder kam und gesagt, ich brauche keine Frage, du hast die Gabe, ich darf es nicht. Hat Gott gewährt, das war gut. Und das muss uns klar sein, der Normalzustand ist, Weihe, Hingabe an der Herr Jesus und dann bestimmt er, wenn es kommt. Schon Normalzustand, völliger Normalzustand. Zwei Stufen.
Und das ist auch das, was Paulus zum Beispiel zum Timotheus sagt, ist mir aufgefallen. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Immer zuerst auf dich selbst. Immer zuerst ich und der Herr, was da abläuft, von der Weihe her, von der Hingabe, und dann kommt der Dienst. Und das ist die Grundlage von einem Nazirer, die Weihe. Vers 3. Er soll sich des Weines und starken Getränkes enthalten. Essig von Wein und starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken, darf weder grüne noch getrocknete Trauben essen. Jetzt kommt hier was ganz, ganz Entscheidendes. Zur Weihe Gottes, Gott sich hinzugeben, gehört etwas, das man heute immer mehr verliert, und das ist Nüchternheit. Wenn du diesen Vers einmal dir in Ruhe anguckst, dann sagt er, kein Wein und kein berauschendes Getränk. Soweit könnten wir es noch verstehen. Er geht aber so weit, dass Gott dann praktisch das steigert, selbst kein Traubensaft. Weder grüne noch getrocknete Traube, er geht bis in die Tiefe rein und sagt, nüchtern bis in die letzte Phase, selbst der Traubensaft ist hier noch von Gott her verboten für den Nazirer. Um ja nicht nur der Hauch einer Unnüchternheit aufkommen zu lassen. Und im Reich Gottes sind wahrscheinlich mehr zu Fall gekommen durch Unnüchternheit als durch Lauheit. Ich behaupte es einfach aus der Seelsorge raus. Also was für mich interessant ist, wenn jemand in Sünde lebt oder lau ist oder irgendetwas tut, der hat in der Regel, wenn er vor Gott einigermaßen normal ist und wieder geboren ist, ein schlechtes Gewissen. Mit denen Leuten umzugehen ist relativ einfach. Du sagst ihnen was auf den Kopf zu und sie brechen voll endgültig zusammen. Ist kein Problem. Ich hab wirklich einen Gläubigen, der wieder geboren ist und in Sünde lebt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, wenn du ihm seine Sünde auf den Kopf zusagst, dass er nicht das Gleiche macht wie der David, der bricht zusammen. Ich kenne keinen Fall, wo jemand leugnet. Aber ich kenne Fälle, wo Leute letztendlich nicht nüchtern sind. Das heißt übergeistlich. Und in dieser Übergeistlichkeit, in dieser Unnüchternheit sogar in sündhaften Haltungen drin sind, da kannst du reden, was du willst, ist sinnlos. Jetzt kommt der Erfahrungswert, der ist fruchtbar. Ich habe sogar Leute schon gehabt, die, wenn du bestimmte Grenze scheinbar überschritten hast, die kriegst du nicht mehr raus. Also scheinbar gibt es auch da einen Point of No Return. Wenn jemand die Grenze überschreitet, dann kannst du machen, ich habe so Leute gehabt, die haben eine Grenze überschritten, und wenn die Grenze scheinbar hast, dann ist es aus. Wir müssen schon Leute kommen, eine Frau, die sagt zu mir, ich kann nicht schlafen. Ich sage, warum kannst du nicht schlafen? Gell? Die kann nicht schlafen, wenn es warm ist, wenn ich so einen Sprudel drum gehe. Ich kenne euch hundert Gründe, sagen, wenn ich nicht schlafen kann. Also es hat immer einen Grund, wenn man nicht schlafen kann. Die Frau sagt, sie kann nicht schlafen, wenn sie nachts um 12 Uhr aufstehen muss, um den Herrn zu preisen. Und ich sage, schon Unsinn, was du mir erzählst. Soll ich nachts um 12 Uhr aufstehen, den Herrn zu preisen? Hat sie von David. Sondern soll ich ins Bett gehen und schlafen? Das konnte sie nicht. Das kommt das Interessante. Sie war so gebunden von dieser mystischen Haltung, dass sie zwanghaft aufstehen musste und sonst sich zugrunde gerichtet. Und ist immer extremer gegangen. Wo ich das letzte Mal gesehen habe, sind die Extreme, also zumindest in die, ich sag mal, schon, vielleicht nicht extrem, aber in die klassische Pfingstbewegung schon reingeraten gewesen. Immer stärker reingekommen. Und das ist etwas, wo Gott einfach sagt, das wird viel zu wenig beachtet im Reich Gottes, dass Gott will, dass die Gläubigen nicht nur hingegeben sind, sondern auch nüchtern. Oft wird geschwört, guck mal die Hingabe her. Und ich sage, jetzt pass mal auf, guck dir die Hingabe immer genau an, ob es wirklich Hingabe ist oder Schwärmerei. Jetzt möchte ich mal ein Statement abgeben. Einfach ein Statement. Schwestern, die einen ungläubigen Mann haben, neigen genau zu dieser Fehlhaltung. Sie neigen dazu, das Mangelnde. Sie möchten ja von ganzem Herzen, dass ihr Mann gläubig ist, vorne draus geht und mitkämpft. Und wenn er das nicht tut, neigen vor allem Schwestern, die einen ungläubigen Mann haben, dazu, das zu kompensieren, indem sie dann ihre ganze Energie ins Reich Gottes reinwerfen und den Mann vernachlässigen. Und das ist laut 1. Petrus 3, Vers 1, genau die falsche Haltung. Laut 1. Petrus 3, Vers 1, müsste ihre Aktivität in der Gemeinde zurückdrehen, müsste sich von ganzem Herzen um den Mann kümmern. Und das sind diese Haltungen, wo Gott einfach Nüchternheit will. Wenn man wirklich Gott geweiht dienen will, muss man nüchtern sein. Man muss eiskalt das tun, was Gott will, nicht das, was religiöse Gefühl sagt. Ich habe im Reich Gottes durch diese falsche Haltung und durch diese falsche Verständnisse, wo man genau das Gegenteil getan hat, habe ich mehr Fallen sehe, letztendlich sind mehr zu Fall gekommen, wie durch Sünde. Habe mich geschockt. Und darum sagt Gott bei Menasirer, nüchtern bis in die Wurzel. Kein starkes Getränk. 1. Thessalonicher 5, Vers 6. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Das heißt, zum Nüchternsein gehört zuerst einmal wachen, aufpassen, kritisch sein. Einmal sagt Paulus, ich bin mir nichts bewusst, aber der Herr ist es, der mich beurteilt. Das heißt, man muss einfach hier letztendlich eine Haltung der Wachsamkeit anstreben. So wie auch der Jesus sagt im Lukas 21, letztendlich wachet und betet, dass er nicht in Anfechtung falle. Das heißt, man muss wachsam sein, man darf nicht naiv sein. 2. Timotheus 4,5. Naivität ist biblisch gesehen Unmündigkeit, möchte ich mal betonen. Ist Unmündigkeit, ist sündhaft, ist schwierig sogar. Also wenn man naiv ist, ist man gefährlich im Reich Gottes. Die Bibel sagt, wachen, wachen, wachen kritisch. Das ist gar keine Frage. 2. Timotheus 4,5. Ich möchte dazu sagen, naiv, kindlich, unmündig kann man sein in der ersten Liebe. Da kann man sich leisten. Da ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn man gläubig wird, wenn man erwachsen wird, dann muss man diese Haltungen abgeben, ablegen. Dann muss man lernen, nüchtern zu sein. 2. Timotheus 4,5. Die Bibel sagt dir ganz klar, was nüchtern ist. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Und davor steht was Hochinteressantes. Davor steht, es wird eine Zeit kommen, wo sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich Lehrer anhäufen, die ihnen genau das predigen, was sie hören wollen. Das ist immer interessant. Luther hat einmal gesagt, nach was ihnen die Ohren kitzeln. Es gibt was, wo mir liegt. Also ich bin nur in die Pfingstbewegung reingeraten, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Leute mir das genau gepredigt haben, was meiner seelischen Natur entgegenkommt. Wäre ich nüchtern gewesen, wäre ich da nicht reingegangen. Ich bin reingeflogen, weil ich selber, ich habe das mal mitgemacht, ich weiß, wie das ist. Das ist faszinierend. Mir hat der Teufel über den Röckle, ich weiß nicht, ob er Röckle kennt, über den Röckle kriegt. Röckle war mein Fallstrick. Torre und Röckle, die zwei. Über die hat er mich kriegt. Das ist brutal. Das war, weil Röckle und Torre genau meine Denkstruktur nach, also praktisch vorgegeben hatte. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das Problem war, die Bibel hat was anderes gesagt, aber die habe ich damals noch nicht gekannt. Es sagt die Bibel ganz klar, sei nüchtern in allem. Das heißt, und wenn man das einmal sieht, in Vers 1 von dem ganzen Vers heißt nämlich, predige das Wort, ich beschwöre dich, sagt sogar der Paulus. Das heißt, es geht nach dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist letzter Maßstab. Wenn im Wort Gottes was nicht geschrieben ist, dann ist es aus. Ich habe es ja erzählt, ich habe mit einer Frau telefoniert, die mystisch war. Das spielt sich dann so ab, sie sagt zu mir irgendwas so Mystisches, so Wirrwarr im Kopf und ich frage dann einfach dagegen, wo steht das? Ich habe gesagt, das steht gar in der Bibel. Aber zu Deutsch Kaufmann, sei still, du blickst das ja gar nicht. Ich will das jetzt. Ich, Sie können mir jetzt sagen, wie das geht. Das heißt, ich sage es nochmal, das steht nicht in der Bibel, das gibt's gar nicht. Ich sehe schon, Sie können mir nicht helfen. Nächster Satz. Das heißt, jetzt schon genaue Vorstellung gehabt, was ich da abspielen soll. Das war wie ein Programm vom Computer. Und Schluss war sie bitterböse. Also sie war sauer. Muss ich sagen, jetzt diese Frau, wenn die sich nicht ändert, die geht wirklich der Berg voll runter. Die geht kaputt. Weil mit so einer Haltung gehst du kaputt. Das heißt, nüchtern sei heißt, Nasirer, nicht nur geweiht an der Herr Jesus sich hingeben, sondern eiskalt beschließen. Es steht geschrieben. Also ich habe es auf der Lehrebene schon mit großen Brüdern gehabt. Ich habe mit denen geredet. Die haben gesagt, aber du kannst doch nicht so etwas lehren. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, es steht geschrieben. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, es steht geschrieben. So niemand interessiert. So niemand interessiert, was in der Bibel steht. Sondern nur, du kannst doch nicht. Ich habe es vor kurzem, manchmal, ich habe ja riesige Berge von Papier, manchmal sortiere ich mein Papier, nicht immer, aber manchmal fliegt dann die Hälfte raus. Bin ich wieder auf ein Schriftstück gestoßen. Der Wolfgang Zöller musste mal im Siegerland eine Kampfschrift verfassen, um mich zu verteidigen. Ich habe es gar nicht gewusst. Bei einem Vortrag im Siegerland habe ich immer gesagt, diese ganze theologische Formel hat alle keinen Wert. Da habe ich gegen theologische Formel gestellt. Ein Sturm der Empörung. Das Interessante ist, ich habe drei Sätze hinterher, habe ich genau erklärt, wie es zu verstehen ist. Dann muss der zweite in A4-Seite schreiben, hat auch nichts anderes gemacht, wie genau wieder erklärt, was ich schon gesagt habe. Aber das Interessante war, die hatten alle diese religiöse Vorstellung. Es ging um die Formel wahrer Mensch und wahrer Gott von Herrn Jesus. Ich habe gesagt, der Jesus ist nicht wahrer Mensch und wahrer Gott. Nie im Leben steht in der Bibel. Ich habe gesagt, wenn der Herr Jesus ein wahrer Mensch wäre, im tiefsten Sinne des Wortes hätte er Sünde gehabt. Er ist man kann sagen, ein wirklicher Mensch und wahrer Gott, das kann man sagen. Er ist von Gottes Sohnschaft her, absolut, vom Wesen her, vom göttlichen Wesen her, hat er göttliches Wesen. Die Gottheit Jesu Christi ist, weil er der Sohn Gottes ist, hat er göttliches Wesen. Aber er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber ein Unterschied war, und so wie er wahrer Gott ist, dem Vater gegenüber, so ist er nicht wahrer Mensch dem Menschen gegenüber, aus einem ganz einfachen Grund, weil er keine Sünde hatte. Wäre der Herr Jesus so im Vollsinn Mensch gewesen, wie er im Vollsinn der Sohn Gottes ist, hätte er Sünde gehabt. Also ist er ein Mensch wie wir, vollständig ins Fleisch gekommen, absolut ein richtiger Mensch mit Fleisch und Blut, mit allem drum und dran, mit einem einzigen Unterschied, er hatte keine Sünde. Und dann zu sagen, wahrer Mensch und wahrer Gott, diese theologische Formel nachzukauen, ist Sünde. Wisst ihr, was ist das? Schwärmerei. Natürlich kein schlimmes Sünde, aber es ist eine unbiblische Haltung. Letztendlich. Oder ich will es anders formulieren. Es führt letztendlich im tiefsten Grunde zu sündhaften Haltungen, so muss man es vielleicht sagen. Am Anfang ist es bloß ein Irrtum. Aber es führt in der Endstufe zu einer sündhaften Haltung. Und um das geht es mir beim nüchternen Nasiräer, jemand, der sich Gott wirklich weiht, ist eiskalt von der Bibel her. Es steht geschrieben. Wo steht's denn? Du kannst fast jedes Problem lösen, aber die Gemeinde, indem du die Bibel hinhältst und sagst, zeig es mir. Zeig mir, wo steht. Wenn es nicht steht, dann muss ich sagen, was sagt die Bibel über Dinge, die nicht steht? Sagt ja was ganz Klares. Dann hast du relativ schnell hast du biblisch einen Befund. Und hier sagt die Bibel ganz klar, es hat mit dem Wort Gottes zu tun, letztendlich. Und es hat letztendlich auch mit 1. Petrus 1,13 zu tun, das ist genauso wichtig. Dort heißt es, darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das heißt, an anderer Stelle steht, werdet recht nüchtern und sündiget nicht. Das heißt, es geht darum, ob man in Sünde fällt, ob man auf Gnade sich verlässt. Gnade heißt letztendlich, ich bin mir vollständig bewusst, dass ich problematisch bin. Und der einzige Grund, warum ich nicht sündige, ist die Gnade. Ich verlasse mich auf die Bewahrung Gottes. Ich liefere mich dem Herrn Jesus aus, in der Hoffnung, dass er mich bewahrt. Sobald jemand das verlässt, den Standpunkt der Gnade, und sagt, ich bin ja so, ich doch nicht, die andere ja, aber ich doch nicht, dann bin ich bereits unnüchtern. Und so kommen wir zu Fall. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, ein wahrer Nasiräer, jemand, der wirklich Gott dient, der ist nüchtern und, die andere Stelle ist, und sündige nicht. Das heißt, es geht darum, letztendlich in diesen richtigen Haltungen, einmal Jesus gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber, der Sünde gegenüber und auch der Gnade gegenüber, zu leben. Und wenn das einer tut, dann ist er Nasiräer. Einmal Jesus hingegeben und eiskalt Schrift, letzte Instanz für das eigene Glaubensleben. Wisst ihr, ich komme aus der Heiligungsbewegung, ich komme aus der Erweckungsbewegung. Bei uns war das Normalste der Welt. Wenn du meine alte Bibel anguckst, da findest du auf alle 10 Seiten steht PW, persönliches Wort. Für uns war das eine absolute klare Lehre, dass Gott dauernd durch persönliche Worte aus der Bibel redet. Ich könnte aber die Bibelstelle zeigen, wo das steht. Wisst ihr, was das Problem ist? Es steht in der Bibel. Es steht nicht in der Bibel, dass Gott so wirkt. Es steht eben gerade nicht in der Bibel. Das ist ein reiner Erfahrungswert der Gläubigen. Und dass Gott so reden kann, das bleibt ihm ja unbenommen. Und er redet ja auch so. Bloß ich sag's einmal, man hat es institutionalisiert, man hat ein Gesetz draus gemacht, hat gesagt, so redet Gott, obwohl die Bibel nicht sagt, dass er so redet. Wisst ihr, das ist auch Schwärmerei. Zu mir kommen Leute und sagen, die Bibel wirkt nicht. Dann sage ich, was erwartest du? Wenn ich dann mit ihnen rede, sie verstehen wohl, was geschrieben steht. Sie haben bestimmte Säge durchs Bibellesen, das ist alles da. Aber sie erwartet etwas, sie erwartet das Orakel. Sie erwartet das persönliche Wort, das kommt nicht. Und dann sagen sie, der Herr wirkt nicht. Und ich sage, wo steht denn, dass er so wirkt? Wisst ihr, das ist das Problem bei Nüchternheit, auch bei Nasiräertum. Nur das, was geschrieben steht, zum Beispiel hätte der Simson sich genau das gehalten, was geschrieben steht, dann hätte er zum Beispiel, wäre alle diesen Frauen, die ihn zu Fall gebracht haben, wäre alle aus dem Weg gegangen, alle, absolut alle. Er ist zu Fall gekommen, weil er genau das, was geschrieben steht, nicht beachtet hat. Der Gläubige kommt in der Regel zu Fall, wenn er nicht beachtet, was geschrieben steht. Und hier hast du jetzt einfach diese Tatsache, dass diese Nüchternheit mit dem zu tun hat, was geschrieben steht. Wisst ihr, ich weiß das, wenn das jetzt jemand hört, die Kassette geht ja rum, dann kriege ich wieder Schläge, weil ich gesagt habe, das Wort Gottes wirkt so nicht. Ich sage nicht, das wirkt nicht so. Ich sage bloß, das ist der Normalfall, dass Gott so wirkt. Gott kann das machen. Ich habe es auch erlebt, dann später, in ganz dezenter Weise, wo Gott dann wirklich, ich sage mal, mein Herz durchbohrt hat durch so ein Schriftwort. Aber es ist nicht der Normalfall. Ich habe es nicht jede Woche dreimal erlebt. Wenn das so wäre, dann in der Bibel ganz klar stehe, so ist, so die Bibel sagt das ganz anders, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Und was tut es? Es gibt nicht ein persönliches Wort, sondern es trennt Fleisch und Geist. Das heißt, es zeigt mir, was Fleisch ist bei mir, und es zeigt mir, was ist Geist bei mir. Das zeigt die Bibel. Da muss man zurück zu der Nüchternheit. Wenn man wirklich ein Mensch ist, der Gott dienen will, ein Nazirer, ein Gottgeweihter, dann muss ihm Herr Jesus hingeben und muss zu dieser Nüchternheit, es steht geschrieben, zurückkehren. Mit aller Konsequenz. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Vers, in diesem 4. Mose 6, Vers 4, der nächste Schritt. Also hier betont er es nochmals und sagt, solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Hülse. Das heißt, er soll im Ansatz, in der tiefsten Herzenshaltung vollständig nüchtern sein. Das heißt, man kann Nüchternheit gar nicht genügend überbetonen. Man kann gar nicht nüchtern genug sein. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber gekommen, nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun verständig und nüchtern zum Gebet. Da steht das Wort verständig. Verständig, nüchtern zum Gebet. Wisst ihr, da kommt das Nächste. In der Regel betet die Gläubigen dort, wo sie handeln sollten und handeln dort, wo sie beten sollten. Das ist schon erfahrungswert. Nüchtern zum Gebet heißt, ich bete dort, wo die Bibel sagt, dass ich beten soll, und ich bete dort, wo die Bibel sagt, dass ich nicht beten soll, da bete ich nicht. Wisst ihr, wie oft kommt mir das vor, dass die Leute sagen, ja, zu Deutsch, betet sie für mich. Das heißt, es steht in der Bibel, dass man da dafür beten soll. Das soll man nicht dafür beten, sondern da steht in der Bibel genau für das Problem, soll man handeln. Dann mache ich in der Regel das Gleiche, dann nehme ich so gleich Zettel und schreibe denjenigen drauf, genau was sie tun müssen, drucke sie in die Hand. In der Regel vermeide ich dann ein Gebet noch, mit Absicht. Ich schicke sie fort, ohne mit ihnen zu beten, das sind sie bitter enttäuscht, die Leute. Ist klar. Würde ich mit pathetischer Stimme niederknien und mit ihnen beten, werde ich zufrieden. Ist keine Frage. Stattdessen bete ich nicht mit ihnen, habe keine pathetische Stimme, sondern schreibe einen Zettel, was sie zu tun hat laut der Bibel. Ich war aber nicht zufrieden, es ist mystisch genug, es ist heilig genug. Wisst ihr, da kommen wir in den Punkt, wo einfach, die Bibel ist so einfach. So einfach. Die Bibel ist nicht mystisch, sondern einfach. Es ist eine einfache Anweisung, es ist genauso eine Anweisung wie eine Gebrauchsanweisung. Von Heiliger Geist inspirierte Gebrauchsanweisung für den Mensch und für die Erlösung. Da brauchen wir nur ganz nüchtern sachlich das zu tun, was geschrieben steht, ist nur auf der richtigen Linie. 1. Petrus 5, 8. Euer Widersacher, das ist jetzt eine ganz heikle Sache, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Den widersteht fest im Glauben, denn ihr wisst, dass eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden erdulden. Und das ist ein entscheidender Punkt. Er sagt, er beginnt diese Rede, er sagt, der Widersacher schleicht umher, letztendlich, und er sagt wieder, seid nüchtern und wache. Das heißt, ich rechne dauernd mit, dass der Widersacher mich umschleicht. Ich bin mir dauernd bewusst, das Einzige, was stimmt, dieser Widersacher ist, wenn man das einmal analysiert, dieser Widersacher ist von der Bibel her der Lügner von Anfang an. Das heißt, mich umschleicht dauernd ein Raubtier. Und dieses Raubtier, das versucht mich zu Fall zu bringen durch Lüge. Und nüchtern sei heißt, da ist ein Raubtier, der Teufel. Der will mich zu Fall zu bringen, der mich anlügt. Er lügt mich dauernd an über Gott, er sollte Gott gesagt haben, er sagt immer was anderes wie Gott. Er lügt mich dauernd an über mich, es wird damit nicht viel passieren, wenn du in Sünde gehst, dass da was passiert. Das ist auch verlogen, weil es wird mir was passieren. Er wird letztendlich die Sünde verharmlosen und er wird letztendlich die Bibel auf den Kopf stellen. Er sagt immer gerade das Gegenteil von dem, was Gott sagt, er wird das relativieren.
Jetzt bin ich mir bewusst, dass da jemand mich um schlechter mich anlügt, nüchtern sei, heißt es zu wissen, darauf zu reagieren und eiskalt zu wachen und sich bewusst zu sein. Er lügt mich an über Gott, er lügt mich an über mich, er lügt mich an über Sünde, er lügt mich an über Dritte. Er sagt mir, guck mal her, der denkt das über dich so und so. Der staunt am Arbeiten, in unserem Kopf. Könnt ihr nachlesen. 2. Korinther 10, lässt mal ab Vers 4 in Ruhe durch, was da geschrieben steht. Und nüchtern zu sein, Nasiräer zu sein, heißt hingegeben und eiskalt nur noch am Wort Gottes gehen, sich bewusst sein, der Teufel umschlägt mich, bewusst der Sünde aus dem Weg gehen, einfach alles aufzubauen, was die Bibel sagt, an Abwehrkräften. Und zwar so, wie es die Bibel sagt. Wenn wir weiter gucken, in den 4. Mose 6, Vers 5, mir ist einfach wichtig, dass man dann auch sieht, was dieser Simson für eine Grundlage gehabt hätte, wäre da alles in dem drin geblieben, wäre dem überhaupt nichts passiert, aber nicht einmal das Geringste. Es ist die reine Dummheit und die reine Sündhaftigkeit, dass dieser Mensch das passiert ist. Und zwar, es heißt hier, und zwar wiederum über die Weihe. Also es geht jetzt um Schermesser. Es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, vergangen ist. Soll er heilig sein. Er soll das Haar auf seinem Haupte frei wachsen lassen. Das ist jetzt ein entscheidender Punkt praktisch. Diese Weihe, diese Hingabe, dass man hier letztendlich das so vollzieht. Und das war ja so, die Haare, das hast du von weitem gesehen, da kommt ein Heiliger. 1. Korinther 11, 14. Da lehrt euch nicht schon für die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Wisst ihr, was das ist? Es war die Schmach Christi. Er hat freiwillig langes Haar getragen, hat die Schmach ganz bewusst getragen. Was vorgelesen, er ging vors Lager, hat die Schmach Christi getragen, hat ganz bewusst die Schmach Jesu Christi getragen. Und ein Nazirer ist jemand, der ganz bewusst die Schmach Jesu Christi trägt. Wisst ihr, was heißt? Das, was der Samuel Heppich gemacht hat. Im Zweifel, wenn man seine Berufung erkennt und erkennt, was Gott für jemand will, da gehen wir nicht schanderhalber hin. Einer meiner besten Freunde ist durch eine Bibelschule zu Fall gekommen, sag ich mal hart. Da gehen wir eben nicht auf Bibelschule. So machen wir was völlig anderes. Dann weiht man sich Gott. Wenn dann jemand zum Beispiel auf ein Missionsfeld muss, wo Bibelschule Pflicht ist, dann kann es schon mal sein, dass ein Gläubiger auf eine Bibelschule geht. Aber diese Manie, dieser Wahn, letztendlich zu glauben, du musst nur jetzt irgendwo hingehen, du musst aufs Missionsfeld, musst eine Bibelschule machen, musst irgendetwas tun, dann kannst du Gott dienen. Wo steht das in der Bibel? So eine Hingabe, wenn Gott mich dort dann hinschickt, dann ist was ganz anderes. Aber oft ist das so ein Minderwertigkeitskomplex, wo man denkt, jetzt gehe ich auf Bibelschule, dann kommt nochmal ein Stück Perfektionismus, dann kommt ein Stück Heiligkeit, dann. Wisst ihr? Das ist unnüchtern. Die Bibel sagt hier ganz klar, die Schmach des Christus heißt es, als Laie zu dienen. Ich werde es nie vergessen, große Konferenz. Ich saß vorne, das ist ja sowieso ein Witz, haben auf Empore sind die Brüder gehockt auf die Stühle, hat sie mich auch hingesetzt, weil ich was sagen musste. Da sitzt ein Bruder neben mir, der hat mir dann die Frage gestellt. Der hat die gesagt, Karl Hermann, bist du gesalbt mit dem Heiligen Geist? Hast du von Gott eine Berufung? Bist du hier, dass du, wenn du sagen willst, das Mund aufmachst, dass du im Namen Gottes redest, dass du von Gott eine Gabe hast, das zu tun? Hat er mich alles gefragt. Der mich fragt, wie ist denn deine Ausbildung, deine theologische? Na, wie ein Kleid desillusioniert, würde man heute sagen. Ein Kleid sagt, die fällt vollständig. Das heißt, ich habe keinen Jagdschein. Ich jage, aber ich habe keinen Jagdschein. Jetzt kann man streiten, ob ein guter Jäger einen Jagdschein brauchen muss. In der Welt schon, aber im Reich Gottes nicht. Das ist der Unterschied. Und hier muss man nüchtern sein. Man muss das, was Gott gibt, diese Prinzipien des Reiches Gottes, was nichts ist vor der Welt, erwählt Gott und macht es einfach zu seinem Werkzeug, das muss man auserwählen. Und da kann, ich sag's nochmal, ich meine es wirklich so, ich würde es auch eiskalt machen. Zu uns kommt, nehmen wir einfach, zu uns kommt ein graduierter Theologieprofessor mit 10 theologischen Graden. Es kommt ein einfacher Mann, der gerade so mit Mühe und Not für deutsche Sprache mächtig ist. Und wenn dann der gerade mit Mühe und Not für deutsche Sprache mächtig ist, und hat eine Gabe zur Wortverkündigung, dann darf der Wortverkündiger. Und wenn der Professor keine Gabe hat, darf er nicht verkündigen. Entschuldigung, muss er hinterher sitzen. Muss. ist Nasiräer. Das ist die Sivaye. Das ist das Prinzip vom Reich Gottes und das ist Recht und alles andere ist, ich sag's einmal, Geist dieser Welt. Wenn der Parallelstelle lest, Markus sagt, wer mir Nachfolger will, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne. Der verleugne auch das, was hier die Menschen tun. Und die Bibel sagt hier, heilig sein, man ist hier ein Heiliger noch außen hin. 1. Petrus 1, 15. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Heilige, 1. Thessaloniker 5, nach Geist, Seele und Leib ist der Normalzustand, dass man heilig ist. Jetzt kommt das Problem, was ist heilig? Wisst ihr, wir haben eine totale Sprachverwirrung im deutschsprachigen Raum. Wenn ich heute zum Beispiel zu jemandem sage, die Heiligen zu Albstadt, dann denkt er irgendwas Besonderes. Und wenn ich zu jemandem sage, es sind Heilige, ich bin schon gespannt, am Samstag bei der Drohung habe ich einen Text, da muss ich sagen, dass Brotbar Heilige sind. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe lange gekämpft, ob ich das sage soll. Natürlich werde ich sagen, weil es die Wahrheit ist. Aber die Menschen, die werden gar nicht begreifen, was das ist. Die werden wahrscheinlich immer spinnend. Es sind aber Heilige. Wisst ihr, was heilig heißt? Wenn man heilig hört, dann meint man, das ist irgend so was Mystisches, so was vollständig, sagen wir, hat so eine übernatürliche Ausstrahlung, wie der Mose hat vom Balkan, da man Decke über den Kopf halten muss. Heilig heißt ganz einfach Gott gehörend. Fertig. Wenn es heißt, Geist, Seele, Leib soll geheiligt werden, dass Geist, Seele, Leib unter der Kontrolle Gottes ist. Fertig. Ein Heiliger ist einfach jemand, der Gott gehört, den Gott kontrolliert. Das ist heilig. Und letztendlich ein Nasiräer ist jemand, der heilig ist, der Gott gehört, den Gott kontrolliert. Also, Hingabe, das ist Punkt 1. Ein ganz entscheidender Punkt. Völlige Nüchternheit, völlige Unterwerfung unter das Wort Gottes und dann vollständige Heiligkeit, das heißt Gott gehören. Das ist das, was Gott will vom neutestamentlichen Gläubigen. Und dann wird es frei wachsen gelassen, das heißt, das sieht jeder. Es ist einfach, man sieht es. Du siehst, dem ganzen Verhalten, hier ist ein Heiliger. Da könnt ihr die Stelle nochmal in Ruhe nachlesen. Dann 4. Mose 6, 6, wenn man den 4. Mose von uns anguckt, ich will jetzt nicht jede Nebenstelle nur lesen, aber hier ist ein entscheidender Punkt. 4. Mose 6, 6. Während der ganzen Zeit, für welche er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinen Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an der Leiche seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner Schwester. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Das heißt ganz einfach, er soll zu den geistlich Toten in ihrer gewissen Weise abgesondert sein. Das heißt auch, das Verhältnis zu der Familie, das ist zwiespältig. Zum Beispiel sagt die Bibel ganz klar, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist in Ordnung. Das ist ein Gebot. Aber gleichzeitig sollst du trotzdem mit der Absonderung, wenn sie nicht gläubig sind, sollst du diese Grenze ziehen. Das muss man lernen, Absonderung. Man muss zu den geistlich Toten eine Grenze ziehen. Das heißt, du musst ganz genau lernen, wo du als Gläubiger, zum Beispiel im Beruf, wo du mit den Kollegen, wie weit du gehst, wie weit du mit denen eine freundschaftliche Verbindung eingehst, wie weit du mit deinen Nachbarn eine freundschaftliche Verbindung eingehst. Wisst ihr, ich bin auch freundlich und nicht mit meinen Nachbarn, ich schwätze mit denen, ich bin ein vollkommen normaler Nachbar. Aber meine Nachbarn, die haben mich eines Tages eingeladen, zu ihrem berühmten Straßenfest, das hat da nicht mehr stattgefunden, was, oder? Hat es noch stattgefunden? Nee. Einmal, ja. Und zwar, dieses Straßenfest war insofern vollkommen schlimm. Die sind da auf dem Tisch dann und da war überhaupt keine Stimmung. Da hatte auch keine Stimmung sein brauchen, weil im Prinzip haben wir Würstchen gegrillt und da bist du zu trunken. Das war ja normal. Aber mit einem Schlag hat die angefangen, sich hochzuputschen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Hat gesungen. Wisst ihr, da muss ich sagen, Leute, also, Entschuldigung. Ich habe dann plötzlich mal schon andere Ekel. Ich habe mich dann einfach freundlich von dem abgesondert. Nicht, dass ich meine Nachbarn nicht freundlich schwätze. Ich schätze diese nette Leute. Aber wenn sie anfangen, sich hochzuputschen, wie im Bierzelt, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ist nicht mehr mein Metier. Dann sondere ich mich ab. Das ist gemeint mit diesem Abstand von den geistlich Toten. Zu der Welt, zu Verwandten, zu Nachbarn, zum Beruf, zu all diesen Dingen. Den Abstand zu haben, den Gott will. Das ist entscheidend. Das ist genau das Gleiche, wenn du mit den Kollegen fortgehst, wenn Geschäftsessen ist, da ist noch nichts dagegen einzuwenden. Du musst bloß wissen, wann du gehen musst. Das musst du wissen. Ich habe da ein wunderbares Mittel. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch wird. Ich nehme meine Uhr. Dann sage ich mir,
wenn die Welt zusammenbricht, egal was passiert, es kann sein, was will, um halb stehe ich auf. Es kann sein, was will, um halb stehe ich auf. Ob es passt, ob es nicht passt, ob andere, ist völlig egal, um halb stehe ich auf. Ich stehe da mal auf. Ab 10 vor halb kriege ich Spannung. Hitze fällt in der Brust, du bist nervös. Dann tickt die Uhr. 1 vor halb, sage ich, jetzt bist du am dransten. Punkt halb, sage ich, Entschuldigung, ich muss aufstehen. Und geh. Das geht. Du kannst dich selber hochschießen. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst nur ganz fest vornehmen. Punkt halb, stehe ich auf. Das geht. Egal, was passiert. Punkt halb. Es gibt keinen Grund, keine Regel, warum du um halb nicht aufstehst. Wenn du dir überlegst, wie mache ich es? Soll ich gehen? Was denken die? Was denkt der Chef? Oh, die überhaupt stehst du nicht auf dem Halb. 100%. Du wirst nicht aufstehen. Du stehst nicht auf. Ich wette ja nicht, aber ich sag's mal vorm Halber. Ich gehe jede Wette, dass du nicht aufstehst. Wenn du aber Punkt halb sagst, egal was, ich stehe ich auf, dann stehst du auf. Und das ist Nasirer. Das ist Abstand zu geistlich Toten. Geht bis in die Familie rein. Dann Vers 8. Während der ganzen Zeit seines Weihes soll er dem Herrn heilig sein. Das heißt, er ist ein Sklave Jesu Christi, hat kein Eigenleben mehr. Das heißt, Gott bestimmt meine Entscheidungen. Gott bestimmt die, nicht ich. Ihr kennt ja die drei großen Entscheidungen. Immer wenn eine Hochzeit ist, fallen mir die drei großen Entscheidungen ein. Die wichtigste Entscheidung ist die Bekehrung. Die zweitwichtigste ist mein Lebenspartner. Ob ich ledig bleiben soll, ob ich heiraten soll, laut Charisma. Das dritte ist dann, wenn ich heiraten soll, wen ich heirate. Und das dritte ist der Beruf. Das sind die drei großen Entscheidungen. Bei diesen drei großen Entscheidungen, da kann man sich kein Eigenleben leisten, letztendlich. Wir sind da, um Gott Frucht zu bringen. Gott entscheidet. Ich habe Männer, die haben vor Gott eine echte Begabung und sind vollkommen ausgeschaltet seit zig Jahren. Wisst ihr warum? Sie haben nur einen Fehler gemacht. Sie haben die falsche Frau geheiratet. Sie haben sich bekehrt, sie haben den richtigen Beruf, sie haben die richtige Gabe, sie haben alles richtig gemacht. Bis auf einen Punkt haben sie völlig daneben geschossen und die falsche Frau geheiratet. Kann man nicht mehr reparieren, möchte ich mal gleich sagen. Ist zu spät. Man muss mit Demut das ertragen. Also nur mal zu zeigen, wie gefährlich das ist. Man ist Gottes Eigentum. Ich habe jetzt wieder einen Punkt. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich mir mich lassen würde, ich würde hier eine Orgie feiern, in Erfüllungszeichen des Fleisches. Ich weiß jedes Mittel, um alles zu kriegen, was ich will. Mich ärgert was maßlos. Im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich. Und ich hätte alle Mittel und alle Fähigkeiten, um die, ich sage es mal so, um die alle zu züchtigen, so dass sie das macht, was ich will. Es ist so brutal, ich weiß, wie das ist. Es hat mich so viel gekostet, hinzugehen und sagen, Herr, ich bin dein Eigentum, nicht ich, Christus. Er hat gesagt, Herr, ich will nicht dem Fleisch handeln, aber ich muss mir Tischränder halten, weil ich wollte dem Fleisch handeln, sage ich ganz ehrlich. Ich habe nur noch eine Lust gehabt, das jetzt zu tun. Ich habe gesagt, jetzt zeige ich es euch, jetzt ist schön gewesen, jetzt ist ausgespielt, jetzt, wisst ihr, bei mir kommt da der Point of No Return. Ich muss mich am Tisch halten. Es hat mich nur eines verhebt. Ich habe gewusst, wenn ich im Fleisch handle, richtig wieder unheile. Das war das Einzige, was mich verhebt hat. Ich habe dann zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, ich will nicht im Fleische handeln. Es ist mir wahrscheinlich beide Punkte gelungen, hoffe ich. Bis Ende der Woche sehe ich es. Also, ihr begreift. Man muss hier Entscheidungen fällen, ob man Eigentum Gottes ist und ob er der Herr ist oder ich. Wir haben Nürtingen nochmal durchgekommen vor anderen Seiten. Wir haben schon zweimal studiert, was heißt Herr zu sein. Einmal vor Gottheit, einmal vor Hierarchie. Aber wenn er der Herr ist, dann bestimmt er. Vollständig. Er. Niemand anders. Wisst ihr, dann geht's nach dem, was Gott mir sagt und nichts anderes. Das muss man lernen. Sein eigenes Leben abzugeben und wirklich im Geist zu wandeln. Wisst ihr, wenn wir jetzt wieder da sind, dann sind wir wieder bei der Frucht. Galater 5 ist das im Endeffekt. Es läuft alles auf Galater 5 los. Und das will Gott von den Nasirer. Von uns, das heißt von den Gläubigen. Vers 9. Wenn jemand bei ihm unversehens und plötzlich stirbt und sein geweihtes Haupt verunreinigt wird, so soll er sein Haupt scheren am Tage seiner Reinigung, am siebten Tag soll er es scheren. Das heißt, wenn eine Befleckung geschieht, dann muss Reinigung letztendlich geschehen. 1 Johannes 1,7-9, wenn wir im Lichte wandeln, wer im Lichte ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, macht das Blut uns rein. Das heißt, wenn man dann als Geweihter den Nebel schießt, wenn man einen Fehler macht, wenn man in Sünde fällt oder irgendwas tut, dann muss man Buße tun. So ist man kein Geweihter mehr. Simson hat keine Buße getan. Ihr werdet nachher sehen, wenn man das Simson studiert, dem ist nicht einmal eingefallen, Buße zu tun. Sondern der kam immer, immer noch großartiger, was in seinen Augen recht war. Das war's. Das ist genau das Gegenteil vom Nasiräer. Er war ein Nasiräer. Für seine Stellung als Nasiräer hätte er das alles nicht dürfen, weil er Gott gehört hat. Er war heilig. Er hätte Gott fragen müssen. Wäre niemals an diese Frau geraten. Nie. Er wäre auch, hätte nicht mit den Philister verbrüdert. Hätte er auch nicht gemacht. 100%. Gott hat teilweise seine Neigung noch benutzt, um die Philister zu richten, aber von Simson selber war es böse, weil er seine Neigung ausgelebt hat. Und das ist entscheidend. Wenn man dann tatsächlich einen Fehler macht, dann muss man sich reinigen. Und jetzt kommt was Interessantes, Vers 10. Wenn man die Weihe verloren hat, am 8. Tag soll er 2 Turteltauben, 2 junge Tauben zum Priester vor der Tür der Stiftshütte bringen. Und der Priester soll die eine zum Sündopfer und die andere zum Brandopfer machen und ihm Sühne erwirken. Am 8. Tag, wenn man die Weihe verloren hat, auch als Gläubiger, dann muss man Buße tun, dann muss Neuschöpfung geschehen. Der achte Tag ist der Tag der Neuschöpfung. Dann muss man sich, wenn er die Parallelstelle liest, neu dem Herrn hingeben. Dann muss man Buße tun, dann muss man seine Weihe erneuern. So wie es hier beim Nasiräer geschieht, sie muss erneuert werden. Notfalls muss man, so wie es hier geschieht, muss man sein Haupt scheren. Das heißt, man muss nach außen hin Gesichtsverlust in Kauf nehmen. Ist euch klar, was passiert ist, wenn ein Nasiräer sein Haupt geschert hat? Wisst ihr, was da war? Hat jeder gewusst, der hat gesündigt. Jeder. Hat jeder gewusst, hey, da stimmt was nicht. Hat sich sein Haupt geschert, hat sich neu geweiht, hat wieder gewartet, bis es gewachsen ist. Das heißt, man muss bereit sein, zu seiner Sünde zu stehen und dann zu brechen und dann vorwärts zu gehen. Neu sich dem Herrn zu weihen. Am 8. Tag Neuschöpfung. Neue Hingabe ist hier eindeutig. Das ist das, was Gott vom Geweihten will. Und dann soll er ein Sündopfer und ein Brandopfer bringen. Reinigung für die Sünde und Hingabe. Ist immer das Gleiche. Gott will dann Reinigung und dann will er Hingabe. Dann soll er zum Priester gehen, zum Herrn Jesus. Soll sein hohe Priesteramt in Anspruch nehmen, dass er ihn für 3 Tage und Nacht, so wie es geschrieben steht, Hebräer 2, 4, 7. So soll er das in Anspruch nehmen. Und dann ist er wieder ein Geweihter. Wenn man jetzt Richter 13, Vers 5 guckt, ich möchte da nicht alles lesen, weil es teilweise ein Vorgriff wäre. Dort heißt es, denn der Knabe wird ein Nasiräer Gottes sein von Mutterleibe an, er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Ein Nasiräer ist immer jemand, der Errettung bringt. Das heißt, man muss das nüchtern sehen. Er ist jemand, der das, was Gott mit Errettung meint, bringt. Der die Menschen Hilfe bringt. Was bringt er ihnen? Jesus. Was bringt er ihnen? Sei Opfer. Der letztendlich nur ein einziges Sinn in seinem Leben hat, dass er Gott dient. Und dass er diese Rettung bringt. Wisst ihr, wenn ich hinstehe, ich weiß, dass das die Leute glauben. Wenn ich sage, alles, was nicht sagt, Jesus allein ist vom Teufel, dann meine ich das so. Und genauso bin ich tief überzeugt, dass für jedes Problem eines Menschen nur eine Antwort gibt, und die heißt Jesus Christus. Das heißt, es gibt nur eine Antwort, der Herr Jesus. Und das ist das, was der Nasiräer tut. Er bringt Rettung, dann bringt er Jesus. Wisst ihr, was Jesus heißt? Ja, wie ist Rettung? Altdeutsch, das Wort Gott hilft oder Gott rettet. Das ist das, was da drin steckt. Und wenn wir Vers 25 vorgreifen, die unser Kapitel, dort heißt es, der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Letztendlich treibt der Geist Gottes einen Geweihten. Das ist vom Geist Gottes getrieben. Wisst ihr, wenn mich der Heilige Geist betrübt, dann treibt mich der Heilige Geist nicht mehr, dann treibt mich das Fleisch. Und in dem Moment, wenn mich der Heilige Geist nicht treibt, dann treibt mich das Fleisch. Und wenn mich das Fleisch treibt, dann treibt mich der Treiber aus Daniel 7, 25, nämlich der Teufel. Aus Jesaja 9, dann treibt mich der Teufel. Und das ist nämlich das Problem, entweder treibt mich der Teufel oder es treibt mich der Heilige Geist. Aber einer treibt mich. Es muss klar sein, es gibt keinen neutralen Platz. Einer wird mich treiben. Und hier siehst du, der Geist Gottes treibt ihn. Das ist entscheidend. Getrieben vom Heiligen Geist, das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ein entscheidender Punkt.
Richter 16,16, ich kriege jetzt bewusst als Richterbuch vor, weil dort sind die Nazirer, aber studiert es dann halt nicht mehr. Als sie nun aber alle Tage mit ihren Worten reizte und in ihn drang, ward seine Seele zum Sterben matt. Und dann geht er im Fleisch so weit, dass er das Geistliche dem Fleischlicher opfert. Wisst ihr, was dann passiert? Als das Fleisch triumphiert über den Geist, dann schellt ihn diese Frau vollständig aus. Wisst ihr, was sie ihm tut? Sie raubt ihm die Weihe. Lässt ihm das Haar scheren. Sie raubt ihm seine Weihe. Und in dem Moment, wenn ein wirklich Geweihter die Weihe verliert, dann ist er ausgeschaltet vor Gott. Dann ist er weg. Wisst ihr, das ist Sünde. Sobald er die Weihe verliert, wenn er in die Sünde fällt und nicht zurückkommt, nicht Sündopfer bringt, nichts Brandopfer bringt, dann verliert er seine Weihe, dann ist er ausgeschaltet vor Gott, ist er erledigt. Und wenn ihr das seht, 1. Korinther 3, Vers 15, ist ein wichtiger Punkt. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn er seine Weihe verliert, dann verliert er auch seine Frucht, dann verliert er seine Wirksamkeit. Aber jetzt möchte ich etwas nochmals betonen. Das ist nur eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist, das war Offenbarung 2 bis 3 letztendlich geschrieben steht, in diesem ganzen Sendschreiben. Und ich möchte es nochmals betonen. Ein Geweihter, wenn er in der Sünde verharrt, dann gibt es zwei Stufen. In der ersten Stufe verliert er seine Fruchtbarkeit und seine Belohnung. Und in der zweiten Stufe verliert er das ewige Leben und fährt in die Hölle. Das muss man so deutlich sagen. Ein Gläubiger, das Heil eines Gläubigen ist, wenn er in Sünde freiwillig geht, verlierbar. Das muss man ganz klar sagen. Die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils ist eine Lehre von Menschen. Die hat keinen biblischen Grund, will ich nochmals betonen. Sondern die Bibel lehrt ganz klar, dass es ein Point of No Return gibt, wo ein Mensch, wenn er aus der Heilung nicht rauskommt, verloren geht. Er geht verloren, will ich betonen. Also mit der Sünde kann man nicht spielen. Das siehst du hier auch, wenn du die Stelle nüchtern siehst. Und ich sag's mal so, was Israel im Körper geschieht, geschieht dem Gläubigen im Geist. Simson musste sterben. Er ist schon blind geworden, dann musste er sterben. Also man kann hier nicht spielen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Amos 2, Vers 11. Und ich habe aus euren Söhnen Propheten erweckt und aus euren Jünglingen Nazirer. Oder ist es etwa nicht so, ihr Kinder Israel, spricht der Herr, ihr aber gab den Nazirern Wein zu trinken und befahlt den Propheten, ihr sollt nicht weissagen. Es ist furchtbar, wenn andere Gläubige durch ihre Haltung Menschen, die geweiht sind, letztendlich zur Sünde verleitet. Wisst ihr, das ist das letztendlich, wo du von Bibel her einfach siehst, wo der Paulus drum kämpft und sagt, wenn ich ein Anstoß bin, wenn ich jemand zur Sünde verleite, dann, also ich will alle Hebel ziehen, nur dass ich nicht jemand zur Sünde verleite. Das ist ein entscheidender Punkt. Nicht andere zur Sünde verleite. Bist du oft so, wenn schon jemand lau ist, dann verleitet der andere halt auch nur, dass er lau wird. Und das genau ist die Sünde, wo man letztendlich, wo es gefährlich wird vom Nazirer her. Man darf nicht letztendlich zur Sünde verleiten. Die Bibel sagt hier, ihr gebt den Nazirern Wein. Den Geweihten. Ist furchtbar, wenn die Sünde den Geweihten ansteckt. Wenn nur Gläubige deine Schuld sind, dass sie willkommen. Ich fürchte fast nichts als sowas, dass ich jemanden verleite, dass er dann sündhaft wird. Dass ich ihn verleite, dass er seine Weihe aufgibt. Dass er alles hinschmeißt. Die Bibel sagt ganz klar, man kann einem Nazirer Wein geben, kann seine Weihe kaputt machen. Und dann versündigt sich nämlich der andere, und zwar wirklich brachial. Das ist eine der schlimmsten Sünden. 4. Mose 23, Vers 9.
Denn von den Felsengipfel sehe ich ihn. Und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wohnt besonders und wird nicht unter die Heiden gerechnet. Das ist die Gesamtschau des Leibes Christi. Epheser 5, 26. Heilig, rein, ohne Runzeln. So sieht Gott letztendlich sein Volk. Als Nazirer, als Geweihte. Und der Wille Gottes ist, dass wir geweiht sind. 1. Mose 49, 26. Ich weiß, wie schnell man da raus ist. Ich bin doch kein Narr. Ich weiß, wie oft ich schon rausgefallen bin aus der Haltung. Es hat so ruckzuck. Du verrennst dich dann irgendetwas. Und ich habe mir fest vorgemacht, manche Sachen passieren dir nicht mehr. Und sie passieren halt doch. Wisst ihr warum? Wenn man sich viel schneller etwas verrannt hat, wie wieder raus ist. Aber wenn man merkt, dass man sich verrannt hat, dann muss man zu Gott schreien, wie es im Psalm 107 steht, dass er mich nochmals aus dem Elend raushält, mich wieder zum Geweihten, wieder zum Nazirer macht. Weil sonst könnte es passieren, dass ich den Weg des Simson gehe. Und da siehst du ganz klar, dass die Gabe hat schon lange gewirkt. Er hat noch Philister totschlagen können mit Mädelsbacker. Aber im Herzen war er schon lange kippt auf die andere Seite. Furchtbar, wenn das passiert. 1. Mose 49, 26. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen meiner Eltern. Sie reichen bis an die ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf Josefs Haupt, auf den Scheitel. Da steht Fürsten, da steht wörtlich Geweihten unter seinen Brüdern. Der Segen des Nazireas ist die Fülle in Christus. Wenn ein Mensch geweiht ist in Christus, dann hat er die Fülle des Segens. Und das macht er kaputt. Letztendlich unter anderem, wo er mit seinem ewigen Leben spielt, wenn er die Weihe vernachlässigt. Wisst ihr, was eigentlich das Dramatische ist bei der ganzen Sache? Das letzte, 4. Mose 6, 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mann oder ein Weib das besondere Gelübde eines Nazireers tun will, um sich dem Herrn zu weihen. Wisst ihr, das ist entscheidend, das ist freiwillig. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist alles meine freie Entscheidung. Ich kann frei entscheiden, ob ich Nazirer sein will, ob ich hingegeben sein will. Ich kann entscheiden, ob ich nüchtern sein will. Ich kann entscheiden, ob ich mich nach dem Wort Gottes richten will. Ich kann entscheiden, wenn ich in Sünde gefallen bin, ob ich Buße tue, ob ich letztendlich das Sündopfer, ob ich das Brandopfer bringe, ob ich neu weihe, ob ich mich öffentlich zum Herrn stelle. Ich kann die Entscheidung frei wählen, wenn ich will. Das ist was Freiwilliges. Und hier im Simson siehst du, dass wenn Gott es schon so herrlich macht, dass es freiwillig geht, wenn du dich dagegen entscheidest, was passiert? Und das ist das, was wir jetzt in den nächsten Bibelstunden sehen werden. Zuerst werden wir nochmal den Engel des Herrn sehen, der Gnade gibt. Und dann siehst du letztendlich den Fall Simsons. Dann siehst du, wie ein Mensch, der von Gott geweiht ist, systematisch dem Fall entgegengeht. Aber das Dramatische ist, das ist freiwillig. Simson ist freiwillig zu den Philister. Er ist freiwillig zu den Frauen. Er hat freiwillig diese Haltung eingenommen. Er hätte nicht müssen. Er hätte genauso leben können wie ein Samuel, als Geweihter Gottes. Hätte er problemlos leben können. Er hätte einer der größten Propheten des alten Bundes sein können, der Reformer des Volkes Gottes. Wenn er gewollt hätte, aber er hat nicht gewollt. Das Fleisch war ihm lieber und das ist das Problem. Wenn man hier über den Simson redet, in unserem Text, dass er ein Nazirer Gottes ist, dann reden wir um die Fleischtöpfe Ägyptens. Was mir die Welt, was mir mein eigenes Fleisch, mein eigenes Leben, was mir das wert ist im Vergleich zu der Hingabe an Gott. Einmal sagt Mose, ich habe euch vorgelegt, Segen und Fluch, Leben oder Tod. Und genau um das geht's. Und um das geht's bei diesem Simson. Er ist ein Geweihter. Wäre geblieben, wäre gar nichts passiert. Er ist nicht geblieben. Und dann siehst du mal, was dann passiert, wenn jemand nicht bleibt. Das steht auch umsonst im Richter da, genau an der Stelle. Und das steht nicht umsonst, kurz bevor die Daniter kommen. Das steht da alles nicht umsonst. Wenn du nachher mal das ganze Buch siehst, wenn wir fertig sind, wie hier die Intervalle, wie die ineinander greifen, dann siehst du, wie das alles systematisch herbeigeführt wird. Am Schluss, in einer gesetzlosen Zeit, ist dann der Geweihte kein Geweihter mehr, weil er sich dieser Welt anpasst und der gleiche Dreck tut wie diese Welt. Das ist nämlich das Problem. Da sitzen wir, an dieser Ecke. Und dann siehst du, dann endet es in dann, im Antichrist, in der Gesetzlosigkeit, dann endet es letztendlich dadurch mit dem Absolutabfall. Und um das zu vermeiden, studieren wir ja Richter. Da lernst du, was du nicht tun sollst als Gläubiger. Bei Josua lernst du, was du tun sollst, und bei Richter lernst du, was du nicht tun sollst. So einfach ist es. Aber hier ist Weihe. Das, was Gott wollte. Und die Bibel sagt nochmals, ich möchte betonen, wir sind Geweihte. Wir sind diese Nazireer. Wir sind diese Leute. Und das ist, was Gott von uns will. Ich möchte beten zum Schluss. Und der Jesus, danke dir einfach, dass wir durch dein kostbares und teures Blut um Vater im Himmel geweiht sind, als Könige und Priester, und dass wir dir, dem Lamme, folgen sollen und dir priesterlich dienen sollen im Evangelium, in diesem Heiligtum des Leibes Jesu Christi. Und du siehst, wie der Teufel alles dran setzt, um unsere Weihe zu zerstören und zu rauben, uns in Sünde zu ziehen, uns ins Fleisch zu ziehen, auf das er uns zu Fall bringen kann wie ein Simson. Gib uns einfach Gnade, du weißt, wo jeder von uns steht. Erbarm dich unser, auf dass das geschehen kann, wie im Psalm 107, dass wir deinen Retternamen anrufen dürfen, dass du uns errettest und rausholst aus diesem Elend. Ich danke dir einfach dafür, dass es deine Gnade ist, die dir immer wieder eingreift, die immer wieder die Gelegenheit gibt, zurückzukehren, letztendlich Buße zu tun, dass wieder alles in Ordnung kommt. Dafür danke ich dir, dass wir wieder uns neu scheren dürfen und dass wir neu unsere Häupter wachsen lassen dürfen, auf das letztendlich wieder ein Nazireer geweihter von dir ist in deiner Nachfolge. Gib uns einfach Gnade, und dafür danke ich dir.